So sehr ein verletztes Kind wie die pubertierende Beth auch vor den eigenen Erinnerungen davonlaufen möchte, sie werden sie immer verfolgen, heimtückische Gespenster, die ihr im Schatten auflauern. Wer würde solche umherspukenden Erinnerungen nicht gerne aus seinem Gedächtnis löschen wollen? Doch was, so fragt man sich gleichzeitig, wäre das Risiko dabei? Was wäre der Preis, den wir in unserem einzigartigen Menschsein dafür zahlen würden? Wir werden später noch herausfinden, dass es konstruktivere und lebensbejahendere Möglichkeiten gibt, an unsere schwierigen Erinnerungen heranzukommen und sie aktiv zu integrieren. Schmerzliche Erinnerungen prägen unser Leben auf ungeahnte Weisen. Sie haben etwas von der vielköpfigen Hydra, der wir in höchster Not in einem aussichtslosen Kampf Kopf um Kopf abzuschlagen suchen, nur um zu merken, wie schon der nächste hervorsprießt. Sie kommen immer wieder, schnappen nach uns, verfolgen und prägen uns, so sehr wir uns auch bemühen, sie auszumerzen, nicht wahrzuhaben oder zu läutern. Welche Möglichkeiten haben wir, vielleicht mit ihnen statt gegen sie zu arbeiten und uns dabei die geballte Energie zunutze zu machen, die ihnen innewohnt, um uns ihrem Würgegriff zu entwinden? Machen wir uns klar, dass beide Sichtweisen in Bezug auf Erinnerungen, ob diese nun als verfälscht eingestuft werden oder als wiedererlangte Erinnerungen an ein wahres Geschehen, am eigentlichen Punkt vorbeigehen. Und zwar vor allem im Hinblick auf die Rolle von Erinnerungen bei der Heilung von Traumata und anderen psychischen und seelischen Verletzungen. Die beiden Lager, die jeweils ihre eigenen Lösungsansätze anbieten, bekämpfen einander, was wohl mit eigenen unaufgelösten Traumata, psychodynamischen Problematiken, einer einseitigen wissenschaftlichen Meinung und Vorurteilen zusammenhängt, sowie der Praxis, aus den verfügbaren Daten die Rosinen herauszupicken, mit denen sich die eigene verhärtete Position noch weiter untermauern lässt. Es ist, als würde jede Gruppe die andere Seite als von Natur aus unlauter oder gar noch Schlimmeres betrachten und davon ausgehen, dass deren Annahmen und Daten automatisch falsch seien, auch wenn es am methodischen Vorgehen des Forschungsprojekts oder den klinischen Beobachtungen nichts zu beanstanden gibt und die Resultate sich mit denen anderer deckten. Beide Gruppen scheinen unnötig defensiv zu agieren und extrem wenig bereit, voneinander zu lernen. Leider werden ihre Differenzen nicht nur in den Hallen der Wissenschaft, nicht nur objektiv und ergebnisoffen nachforschend ausgetragen, sondern vor Gericht, in der Regenbogenpresse und öffentlichen Meinung, oft über die Geschichten von Prominenten aus den Medien. Noch grundlegender jedoch für diesen Glaubenskrieg um das Gedächtnis ist eine weit verbreitete falsche Vorstellung von der Natur des Gedächtnisses selbst.